Das Leben ist zu kurz, gönn dir eine Affäre. Das ist der Werbeslogan von einem Online-Portal mit dem Titel Ashley Madison. Dieses Online-Portal Ashley Madison ist zugeschnitten für verheiratete Männer und Frauen und es ist dafür da, anonym Kontakt zu anderen Leuten zu vermitteln, die sich ebenfalls mal eine Affäre gönnen möchten. Das Problem ist nur, im Jahr 2015 gab es einen Hackerangriff auf dieses Online-Portal und die Daten von 32 Millionen registrierten Nutzer wurden von diesen Hackern auf einer Liste veröffentlicht. Darunter waren sexuelle Vorlieben, Adressen, Kreditkartennummern und verschlüsselte Passwörter. Und obwohl die Menschen dem Online-Portal Geld dafür gegeben haben, diese Daten zu löschen, haben sie es nicht gemacht und nun wurde durch den Hackerangriff dieses Leak eben genutzt und sie haben die Daten veröffentlicht und die Menschen, die sich da registriert haben, sozusagen an den Pranger gestellt und das mit der Intention, ein Druckmittel zu haben, um natürlich das Online-Portal zu erpressen und Geld zu bekommen. Unter den registrierten Nutzern war zum Beispiel Militärpersonal, berühmte Stars und auch Pastoren und Leiter von Missionswerken. Es folgte eine Welle von Selbstmorden im Zusammenhang mit diesem Hackerangriff und das auch von einem 56-jährigen Pastor und Seminardozenten. Durch die Veröffentlichung dieser Liste sind Ehen kaputt gegangen, Familien auseinandergebrochen und einige konnten die Scham, die Schande nicht ertragen, sodass sie sich das Leben genommen haben. In unserem heutigen Bibeltext geht es auch um eine Person, die für ihren sexuellen Fehltritt in der Öffentlichkeit dargestellt und angeprangert wird. Allerdings nicht von einer Gruppe von Hackern, sondern einer ganz anderen Personengruppe mit einer ganz anderen Intention. Und ich lese den heutigen Bibeltext aus Johannes 8, Vers 1 bis 11. Und ich lese zunächst die Verse 1 bis 6. Da heißt es, Jesus aber ging zum Ölberg. Früh am Morgen war Jesus wieder im Tempel. Das ganze Volk versammelte sich um ihn. Und er setzte sich und begann zu lehren. Da kamen die Schriftgelehrten und die Pharisäer mit einer Frau, die beim Ehebruch ertappt worden war. Sie stellten sie in die Mitte, sodass jeder sie sehen konnte. Dann wandten sie sich an Jesus. Meister, sagen sie, diese Frau ist eine Ehebrecherin. Sie ist auf frischer Tat ertappt worden. Mose hat uns im Gesetz befohlen, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du dazu? Mit dieser Frage wollten sie Jesus eine Falle stellen, um dann die Anklage gegen ihn erheben zu können. Aber Jesus beugte sich vor und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Was passiert hier? Mehrere Männer zerren und schleifen eine Frau mit sich. Sie kommen zu Jesus, der im Tempel ist und die Menschen belehrt. Und sie werfen diese Frau in die Mitte vor dem Volk, dass die Frau auch öffentlich gesehen wird. Und sie sagen, diese Frau hat Ehebruch begangen. Wir haben sie auf frischer Tat ertappt. Frage ist nur, wo ist denn der Mann? Die Hacker haben die Daten von diesem Online-Portal Ashley Madison ausgewertet und haben festgestellt, 90-95% der Nutzer waren männlich. Aber hier ist es eine Frau. Anscheinend hat sie es alleine gemacht, denn der Mann ist ja nicht da. Wo er ist, wissen wir nicht. Ist abgehauen, ist geflohen oder die Pharisäer hatten kein Interesse daran, einen von ihresgleichen mitzunehmen und da an den Pranger zu stellen. Und die Pharisäer sagen, diese Frau wurde ertappt beim Ehebruch und das Gesetz des Moses befiehlt, sie zu steinigen. Und ja, die Pharisäer haben recht, sie beziehen sich auf 5. Mose 22, Vers 22, wo es heißt, wenn jemand dabei ergriffen wird, dass er bei einer Frau schläft, die einen Ehemann hat, sollen sie beide sterben, der Mann und die Frau, bei der er geschlafen hat. so sollst du das Böse aus Israel hinwegtun. Die Pharisäer sprechen Jesus hier mit einem Ehrentitel an. Sie sagen zu ihm, Rabbi, Meister, Lehrer. Das ist schon interessant, denn Jesus war bestimmt der Jüngste von den Rabbis und er hat auch keine Rabbinschule durchlaufen. Wieso sprechen sie ihn hier so ehrfurchtsvoll mit Meister an? Ist das vielleicht zynisch gemeint, sarkastisch gemeint? Die Pharisäer stellen diese Frage nicht, weil sie eine Information wollen oder weil sie etwas von Jesus gelehrt bekommen wollen. Nein, sie wollen Jesus in eine Zwickmühle bringen, sie wollen Jesus eine Falle stellen und ihn zu Fall bringen. Und warum wollen sie das machen? Wer sind überhaupt diese Pharisäer, die diese Frau mit sich zerren und an den Pranger stellen? Der Name Pharisäer bedeutet so etwas wie die Abgesonderten. Und den Pharisäern war es sehr, sehr wichtig, das mosaische Gesetz und die Gebote einzuhalten. Und das möglichst penibel und genau. Das ist ja an sich nichts Schlechtes. Problem war nur, dass sie im Laufe der Zeit sich selber Gebote ausgedacht haben, sie aber von der Wertigkeit auf die gleiche Stufe gestellt haben wie die Gebote von Mose und von Gott. Und was Jesus an den Pharisäern oft kritisiert hat, ist, dass sie die Menschen mit diesen Geboten, die nicht von Gott sind, belastet und beschwert haben, sie aber selber nicht eingehalten haben. Jesus ist oft in den Konflikt mit den Pharisäern geraten. Er hat sie nicht besonders zimperlich behandelt. Ausdrücke wie ihr Heuchler, ihr Schlangenbrut, Otterngezücht kommen ziemlich oft in der Bibel vor. Und das gegen die Pharisäer, gegen die gesetzestreuen Schriftgelehrten. Gegen die Sünder und Zöllner und Huren finde ich im Neuen Testament kein einziges Mal so einen Ausdruck. Und das ist das, was die Pharisäer gestört hat. Für die Pharisäer waren diejenigen, die sich nicht an die Gebote gehalten haben, unrein. Aus Sicht von den Pharisäern war diese Gruppe Zöllner, Huren, Sünder Abschaum, Abschaum der Gesellschaft, mit denen sie nichts zu tun haben wollten und die sie an den Rand geschoben haben. Problem ist nur, dass Jesus viel Zeit mit diesen Menschen verbracht hat, sodass die Pharisäer sich geärgert haben und haben gesagt, was für ein Schlemmer und Säufer. Dieser Freund der Zolleinnehmer und Sünder, das haben sie über Jesus gesagt. Und ja, Jesus hatte das Image, Jesus hatte den Ruf, Freund der Sünder zu sein. Das war er. Und das wollen die Pharisäer jetzt auch ein bisschen auf die Probe stellen. Denn sie haben ja jetzt eine Sünderin mit sich. Und sie sagen, Jesus, was sagst du zu dieser Situation? Und warum ist Jesus hier in einer Zwickmühle? Wenn Jesus sich dafür entscheidet, die Frau zu verurteilen und zu sagen, ja, ihr habt recht, sie hat das Gesetz des Mose gebrochen, ihr könnt sie steinigen, dann verliert Jesus seinen Ruf, Freund und Zöllner der Sünder zu sein. Er widerspricht dem, was er die Menschen gelehrt hat. Er widerspricht dem, dass er den Menschen gesagt hat, die Liebe des Vaters ist für euch, Gott ist gnädig, Gott ist barmherzig. Dann hätte er einen Imageschaden. Er hätte seinen Auftrag und seine Mission nicht erfüllen können, wenn er sich für diese Variante entschieden hätte. Und er hätte auch vor das jüdische Gesetz kommen können, weil er sich ja darüber hinweggesetzt hat, beziehungsweise es selber gebrochen hätte. Wenn Jesus jetzt sagt, ich steinige die Frau, dann stimmt Jesus natürlich dem Gesetz der Juden zu. Gleichzeitig hätte er aber auch noch ein politisches Problem, denn es war zu dieser Zeit verboten, die Todesstrafe mit Steinigung auszuführen, weil Israel war von den Römern besetzt und sie haben gesagt, das dürft ihr nicht machen. Jesus hätte sich also gleichzeitig auch gegen die Römer und ihre Gesetze aufgelehnt. Also Jesus ist in einer Zwickmühle. Auf der einen Seite, wenn er die Frau verurteilt und gesteinigt wird, verliert er seinen Ruf, Freund der Sünder zu sein. Er hat nicht mehr den Ruf, liebevoll und gnädig und barmherzig zu sein. Wenn er aber sagt, steinigt die Frau nicht, dann verstößt er gegen das Gesetz des Moses und er steht in der Gefahr, selber angeklagt zu werden. Und wie reagiert Jesus in dieser Situation, wo es eigentlich überhaupt gar keinen Ausweg gibt? Was ist seine Antwort? Seine Antwort sieht so aus. Er hockt sich auf den Boden und kritzelt mit seinem Finger in den Sand. Und viele Forscher auslegen, habe ich die Frage gestellt, was malt Jesus da in den Sand? Das ist ein Mysterium, das ist ein Geheimnis. Es gibt viele gute, sinnvolle Antworten, aber letzten Endes muss man sagen, wir wissen nicht, was Jesus in den Sand gekritzelt hat. Aber wenn es wichtig gewesen wäre, hätte der Verfasser es bestimmt in den Text einfließen lassen. Aber diese Geste, die Jesus macht, die kennen wir auch in unserer heutigen Kultur. Die Pharisäer kommen, stellen ihm eine Frage und mit dem Ausdruck, dass er sich wegdreht und in den Sand kritzelt, kommuniziert Jesus Folgendes. Ich möchte mit euch nichts zu tun haben. Die Art und Weise, wie ihr das Gesetz anwendet und wie ihr mit Menschen umgeht, das verachte ich. Damit möchte ich nichts zu tun haben. Es ist eine Geste der Ablehnung. Damit sind die Pharisäer aber nicht zufrieden. Und sie bleiben hartnäckig. Und ich lese weiter aus Johannes 8, Vers 7. Als sie jedoch darauf bestanden, auf ihre Frage eine Antwort zu bekommen, richtete er sich auf und sagte zu ihnen, wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein auf sie werfen. Dann beugte er sich wieder und schrieb auf die Erde. Wieder. Von seinen Worten getroffen, verließ einer nach dem anderen den Platz. Die Ältesten unter ihnen gingen als Erste. Zuletzt war Jesus allein mit der Frau, die immer noch da stand, wo ihre Ankläger sie hingestellt hatten. Er richtete sie auf. Wo sind sie geblieben? Fragte er. Hat dich keiner verurteilt? Nein, Herr, keiner, antwortete sie. Da sagte Jesus, ich verurteile dich auch nicht. Du darfst gehen, sündige von jetzt an nicht mehr. Wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Das ist die Antwort, die Jesus den Pharisäern in dieser Zwickmühle gibt. Und dieser Ausdruck bedeutet nicht, dass Jesus sagt, derjenige, der perfekt ist und gar keine Sünde hat, soll den ersten Stein werfen, sondern es bedeutet nur, derjenige, der mit der Steinigung anfängt, der soll selber keinen Ehebruch und keine ähnlich schwerwiegenden Sünden begangen haben. Und auf die Antwort von Jesus ziehen sich die anklagenden Pharisäer zurück. Und ihre Reaktion zeigt, dass die von Jesus genannte Bedingung, dass sie sie als berechtigt anerkennen, und sie zugleich einräumen und eingestehen müssen, dass sie sie nicht erfüllen können. Die Pharisäer müssen nach einer Selbstprüfung sagen, dass sie ebenfalls Schuld auf sich geladen hatten, auf die im Gesetz die Todesstrafe stand. Und die Pharisäer wissen auch, dass Gott ein gerechter Gott ist, der alles sieht und alles durchschaut. Und Jesus macht mit seiner Antwort Folgendes. Weder setzt er das Gesetz herab und entwertet es, noch entschuldigt er die Gefangenen. Die Pharisäer wussten, das Todesurteil, das ich für die Sünderin fordere, wird auf mich selber zurückfallen, weil ich selbst ein Sünder bin. Und dieses Prinzip hatte Jesus auch schon in der Bergpredigt gelehrt. Verurteilt niemand, damit auch ihr nicht verurteilt werdet. Denn so wie ihr über andere urteilt, werdet ihr selbst beurteilt werden. Und mit dem Maß, das ihr bei anderen anlegt, werdet ihr selbst gemessen werden. Es gibt so diesen schönen Spruch, der kommt eigentlich aus dem Englischen. Auf Deutsch heißt er sowas wie: Verurteile niemanden, weil er anders sündigt, beziehungsweise weil er auf eine andere Art und Weise sündigt wie du. Man könnte auch sagen: Verurteile niemanden, nur weil er andere Fehler macht und andere Fehler hat als du. Und das größte Problem hatte Jesus mit den Menschen, die gesagt haben: Ich habe doch gar keine Fehler, ich bin doch ganz gut. Mit den selbstgerechten Pharisäern, die gedacht haben: Ich bringe doch Leistung vor Gott. Aber selbst sie haben in dieser Geschichte, mussten sie einsehen, dass sie es nicht waren. Jesus fällt über die Ehebrecherin ein gnädiges Urteil. Er sagt: Ich verurteile dich auch nicht. Du darfst gehen. Und wenn jemand hätte einen Stein werfen dürfen auf diese Frau, dann wäre es Jesus gewesen. Aber er sagt: Ich verurteile dich auch nicht. Und obwohl niemand strenger gegen die Sünde ist als Jesus, ist er mitleidsvoller gegenüber den Sündern als irgendjemand anderes. Denn er ist unendlich barmherzig und gnädig, und diese Ehebrecherin hat ihn so erlebt. Es gibt ein Kunstwerk von einer Malerin, die stellt diese Geschichte so dar, dass Jesus, als er in dem Sand schreibt, ein Kreuz malt. Das ist historisch und theologisch natürlich falsch. Das hat er sicherlich nicht gemacht. Aber es macht Sinn. Denn Jesus konnte diese Ehebrecherin nur freisprechen, weil er wusste, dass er für sie das Todesurteil am Kreuz empfangen wird, an ihrer Stelle. Deswegen konnte Jesus sagen: Ich verurteile dich nicht. Die Ehebrecherin erfährt hier also eine bedingungslose Liebe, eine bedingungslose Gnade. Aber dann stellt Jesus noch eine Anforderung an sie und sagt: Geh hin und sündige nicht mehr. Und das Griechische bringt zum Ausdruck, dass das nicht das erste Mal war, dass diese Frau Ehebruch begangen hat. Es drückt eher aus, dass es schon eine Gewohnheit war, beziehungsweise dass sie eine Affäre hatte. Und was Jesus der Sünderin sagen will, ist: Gib deinen sündigen Lebensstil auf. Du hast jetzt von mir diese Gnade bekommen, sozusagen als Booster. Wir wissen ja jetzt heute alle, was das ist. Ohne Bedingung. Aber er sagt: Ändere auch deinen sündigen Lebensstil, weil sonst bringt dir die Gnade auch nichts. Das ist, was Jesus zum Schluss dieser Ehebrecherin noch signalisiert. Aber es ist deutlich: Vergebung ist da, Gnade ist da und nicht die Verurteilung, die Pharisäer gern hätten. Auch für die 32 Millionen Nutzer dieses Online-Portals, die dann öffentlich auf einer Liste aufgeführt wurden, hätte es Vergebung gegeben, hätte es Gnade gegeben. Aber anscheinend haben sich Menschen eher dazu entschlossen, sich das Leben zu nehmen, als sich der Scham, der Schande und dem Urteil der Menschen auszusetzen. Haben die lieber gesagt: Dann nehme ich mir das Leben. Selbst Pastoren und Dozenten vom theologischen Seminar. Mein ehemaliger Professor Dr. Armin Baum ist Spezialist für diese Perikope, für diese Geschichte, und hat auf verschiedenen Ebenen an dieser Geschichte geforscht und Spezialist dafür. Und er kommt zu dem Schluss und sagt: In dieser Geschichte kommt die Botschaft des Neuen Testaments so zusammengefasst, so pointiert und so ausführlich zum Vorschein wie sonst an keiner anderen Stelle im Neuen Testament. Jesus lebt und verkörpert hier das, was er gelehrt hat. Das Evangelium. Was ist das Evangelium? Ich habe euch mal eine Definition, eine moderne Definition vom Evangelium mitgebracht. die ist sehr verbreitet, sehr bekannt von Tim Keller. Und sie bedeutet, in mir bin ich selbst sündiger, als ich befürchtet habe, aber in Christus bin ich geliebter, als ich jemals gehofft habe. Das ist das Evangelium. Es redet Sünde nicht klein, es beschönigt nicht, aber es verurteilt und verdammt auch nicht. Gleichzeitig ist die Liebe, die Gnade, die Vergebung von Gott da. Und jetzt kann man sich die Frage stellen und sagen, ich bin kein Ehebrecher, ich bin keine Ehebrecherin, ich bin auch kein Pharisäer. Was hat der Text mit mir überhaupt zu tun? Was geht mich denn der Text an? Und der Text stellt indirekt die Frage, was strahle ich aus, was verkörpere ich und was strahlst du aus, was verkörperst du? Verkörpern wir das, was Jesus hier getan hat? Sein Herz voller Liebe, voller Mitleid, voller Barmherzigkeit, voller Mitgefühl. Ist das das, was wir mit unserem Leben, mit unserem Handeln verkörpern und ausstrahlen? Oder vielleicht merken die Leute eher, in der Gegenwart von dem spüre ich immer mal so ein Steinewerfen, fühle ich eher verurteilende Gedanken, Blicke von oben herab. Und gestern hatten wir ja hier einen sehr schönen Vormittag bei Miteinander Gemeinde bewegen. Alle, die nicht da waren, haben was verpasst. Und da hatte auch der Uli Neuenhausen gesagt, Gemeinde ist ein Organismus. Das Neue Testament beschreibt die Gemeinde als den Körper, als den Leib Christi. Und die Frage ist, welche Körpersprache haben wir als Gemeinde? Ich kann jetzt zu jemandem gehen und sagen, erzähl mir mal, wie war denn deine Woche? Das würde mich brennend interessieren. Dann fängt die Person an und erzählt mir das und ich pack mein Handy aus, lese WhatsApp-Nachrichten, guck Nachrichten. Was kommt bei der Person an? Was glaubt die mir? Glaubt die, dass ich mich für das interessiere, was sie sagt? Nein, weil das, was zählt, ist meine Körpersprache, die demonstriert, das, was du mir erzählst, interessiert mich nicht. Welche Körpersprache haben wir als Gemeinde? Was sagen wir verbal und was strahlen wir aus? Was kommt bei den Menschen an? Das ist die Frage, die dieser Text stellt. Jesus hat Sünde nicht kleingeredet. Er ist zu den Sündern gegangen. Er hat zu ihnen auch Klartext gesprochen. Aber gespürt haben sie seine Aura, die Annahme, die Liebe, die Gnade, die Barmherzigkeit. Als Gemeinde habe ich den Eindruck, wir beschäftigen uns viel, Organisation, Management, gute Gottesdienste gestalten. Und das ist auch alles gut und wichtig. Aber was das Evangelium in seiner Tiefe und in seiner Vielfältigkeit bedeutet, was es bedeutet, das zu verinnerlichen und auszuleben und praktizieren, das ist nicht so wichtig. Wir versuchen uns in allen Bereichen zu verbessern und besser zu werden. Aber uns evangeliumsgemäß zu verhalten gegenüber anderen Menschen, das ist nicht so wichtig. Da brauchen wir uns ja nicht zu verbessern. Jesus stellt den Anspruch und sagt an uns, liebt eure Feinde, liebt eure Feinde. Und wenn jemand eine andere Meinung hat, zum Beispiel zur aktuellen gesellschaftspolitischen Situation, Corona-Impfung und so weiter, dann werden schon die Steine ausgepackt. Egal, ob Gemeindemitglied oder Familienmitglied ist, innerlich. Da ist die Frage, was haben wir vom Evangelium verinnerlicht? Dieser Text will zeigen, das Urteil, das Menschen über dich fällen oder über mich fällen, ist nicht identisch mit dem Urteil, was Gott über mich hat. Und das ist extrem wichtig, weil wenn wir von Menschen verurteilt werden und wir das auch wissen und spüren, es mindert unser Selbstwert. Es macht, dass wir selber negativ und schlecht über uns denken. Und Jesus befreit uns davon, er befreit diese Ehebrecherin davon, indem er sagt, diejenigen, die dich anklagen, sind genauso wie du. Er dreht das Urteil um, er befreit die Ehebrecherin von dem menschlichen Urteil und er mindert nicht ihren Selbstwert. Er spricht sie noch an mit Frau. Das Griechische drückt aus, dass Jesus die Frau noch mit Respekt angesprochen hat und noch mit Würde behandelt hat, obwohl sie schuldig war. Bei der Predigtvorbereitung hatte ich die ganze Zeit diesen Spruch von Hans-Joachim Eckstein im Kopf. Er hat diesen Satz geprägt: Wenn Gott so gnädig zu dir ist, warum bist du dann so hart zu dir? Wir dürfen auch mit uns selber gnädig sein. Aber die Frage ist auch, wenn Gott so gnädig zu dir ist, warum bist du dann so hart zu anderen?